Heute sprechen wir über ein Thema, das viele Millionen Österreicher betrifft. Aber kaum jemand kennt das Werkzeug, das dagegen helfen könnte. Frauen bekommen in Österreich im Schnitt 40% weniger Pension. 40%. Das ist ein Wahnsinn. Wir erklären heute, warum das so ist und was man konkret dagegen tun kann. Außerdem gibt's Nachrichten für Phishing-Opfer. Banken müssen unter bestimmten Umständen nämlich zahlen. Aber es ist natürlich komplizierter, als es klingt. Dazu gibt's Neues von der kommenden Paketabgabe, die wir ja letzte Woche schon angesprochen haben, oder ich angesprochen habe, glaube ich, die uns natürlich dann alle treffen wird. Und jetzt gibt's eben Gegenwind. Ja, wir sprechen aber auch über die OMV, denn sie zapft jetzt Erdgas im Machfeld ab oder an. Es ist auch soweit, dass die USA jetzt einen neuen Notenbankchef bekommt und zwei österreichische ATX-Unternehmen kaufen kräftig zu. Also wieder eine vollgepackte Folge. Also heißt's, ja, dranbleiben. Herzlich willkommen zur 179. Folge des Finanzverstehen Podcasts. Heute wieder bin ich nicht mehr allein. Heute bin ich nicht allein, so wie letzte Woche. Heute sitzt mir virtuell da gegenüber wieder der Markus. Servus, Markus.
Ja, hallo, lieber Philipp. Ich glaube, wir sind ja persönlich nie alleine, oder? Würde ich sagen.
Ja, nein. Erzähl nicht.
Ja, nein, du hast das schon super anteasert. Schöne, spannende, ein schöner Mix, glaube ich, heute aus Österreich und der Welt. Ich bin schon sehr gespannt und ja. Legen wir los.
Ja, ich würde gleich mal starten, ganz kurz. Es ist ja bald der 30.06., also der Mai endet ja schon langsam und 30.06., wie wir alle wissen, ist ja der Frist für die Steuererklärung vom letzten Jahr, wenn man nicht einen Steuerberater hat etc. Und da ist immer das Thema, wie versteuere ich meine Kapitalerträge, und die meisten Broker sind ja steuereinfach, oder die meisten, also die wir halt meistens nutzen und auch immer wieder anführen. Aber es gibt auch welche, die nicht steuereinfach sind, die vielleicht auch nie steuereinfach werden, weil einfach sie ein Angebot haben, was vielleicht gar nicht unbedingt steuereinfach werden kann in verschiedenen Bereichen. Und da ist zum Beispiel Capterra ganz spannend. Capterra ist ja ein Broker, mit dem man ganz normal Aktien kaufen kann, aber auch Derivate und Sonstiges. Und viele schwören ja drauf, dass sie die Steuern selber machen, weil sie dann eben die Steuern erst im nächsten Jahr abführen müssen. Aber die jetzt die Steuern machen müssen, die sollten sich jetzt vielleicht bald drum kümmern. Und da gibt es ein Video jetzt dazu, zum Capterra Steuerreport. Die schicken nämlich immer einen aus, der ganz einfach zu verwenden ist. Und auf YouTube findet ihr eben das Video dazu. Also für alle, die ein Capterra Depot haben und die Steuern noch nicht gemacht haben, den Steuerreport oder das Video gibt's auf YouTube zum Anschauen. Da ist es ganz einfach erklärt, wie das Ganze funktioniert. Ja, also das auf jeden Fall behirnen. Markus, hast du nicht steuereinfach Broker im Depot? Also im Depot. Hast du nicht steuereinfach Broker?
Na, zurzeit nicht. Nein, ich hatte es tatsächlich mal. Aber ja, jetzt, ich würde mal sagen, in den letzten Jahren hat sich auf der Seite ja sehr, sehr viel auch getan. Nur um die Großen zu nennen, Flatex, Trade Republic, mittlerweile steuereinfach. Aber du sprichst einen wichtigen Punkt an. Die Frist kommt. Und dahingehend sehr, 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 sehr relevant, bitte auch, um sich um die Steuern zu kümmern. CapTrader, sehr, sehr, sehr seriöser Broker mit sehr vielen Nischen, sage ich jetzt mal, Investitionsmöglichkeiten. Sehr, sehr spannend, kann man sich mal anschauen. Ist eben kein steuereinfacher Broker, muss er auch nicht sein im Prinzip. Und haben aber ein sehr interessantes Video, ein sehr aufschlussreiches Video dazu gemacht. Ja, hast du alles vorweggenommen, Philipp, gerne mal anschauen.
Das Video kommt auch dann natürlich in die Podcast-Beschreibung rein, also den Link. Ich habe letzte Woche schon angesprochen, das Thema Paketabgabe. Also 2 Euro pro Paket, pro Lieferung soll jetzt ja dann ab 30. September kommen. Und jetzt kommt endlich mal, oder jetzt kommt der Widerstand, der wächst nämlich von Seiten WKO und natürlich Arbeit, KMUs und so weiter. Weil es geht ja darum, dass Versandhändler über 100 Millionen Umsatz müssen diese Paketabgabe dann zahlen, die natürlich dem Kunden weiterverrechnet werden, ist ja vollkommen logisch, weil wer wird es denn sonst zahlen? Problem ist aber auch, man muss nicht 100 Millionen Umsatz machen, man muss nur auf Amazon verkaufen oder auf Temu oder wo auch immer, weil diese Plattformen da auch mit reinfließen. Somit jeder kleine Verkäufer, der auch über Amazon verkauft, muss dann diese Paketabgabe abgeben bzw. zahlen als Gegenfinanzierung für die Mehrwertsteuersenkung auf die Grundnahrungsmittel. Und der Staat erwartet sich natürlich 280 Millionen Euro dadurch. Und jetzt schlägt natürlich die WKO Alarm, weil warum auch nicht, ist ja vollkommen klar. Es gibt so 4.000 bis 5.000 kleine, mittlere österreichische Händler, die auch betroffen werden und die halt über Amazon verkaufen oder andere Verkaufskanäle. Und das Problem ist halt, diese 2 Euro von Amazon werden natürlich direkt an Händler weitergeben. Und der Händler muss es ja dann irgendwie an einen Endkunden weitergeben, weil sonst geht er irgendwann pleite vielleicht. Und das ist halt echt leider ziemlich scheiß. Ich bin gespannt. Das Finanzministerium möchte eine Alternative präsentieren. Was aber wirklich da rauskommt, werden wir sehen. Und ich habe da noch die Zahlen von der WKO eigentlich oder von den Inhalten, von den Medienberichten, dass 87% der österreichischen Online-Shopper bei Amazon einkaufen. 58 bei Temo oder Shein und nur Click und Collect, weil das ist ja ausgenommen. Wenn ich jetzt zum Beispiel beim Mediamarkt oder bei irgendwelchen Händlern online kaufe und Click und Collect, also das Abholen gehe, das machen nur 6%. Und da ist die Tendenz eher sinkend, weil die 59% der Konsumenten wollen die Lieferung nach Hause. Also am Ende des Tages wird das ein massiver Einschnitt sein für kleine Händler und zu einer massiven Belastung führen, wenn sie die Preise nicht weitergeben. Und am Ende des Tages, wenn sie die Preise weitergeben, trifft es dann wieder uns. Somit kann ich mein Hundefutter, was ich jetzt immer online bestelle, dann bald auch nicht mehr zahlen. Ne?
Ja, mein, kurz zusammengefasst könnte man einfach sagen, der Staat braucht da Geld, erstens. Und zweitens einmal, du hast es angesprochen, Gegenfinanzierung. Ja, da wo der Staat dir was gibt, dann nimmt er dir auf der anderen Seite wieder was weg. Abgaben. Ja, irgendwelche Abgaben, irgendwelche neuen zu lukrieren, da war er gerade in den letzten Jahren immer schon sehr, sehr, sehr gut. Ja, das ist eigentlich für einen Staat, am Ende ist es Kleingeld, ne? Es macht einen Tropfen am heißen Stein, verärgert wieder den ein oder anderen Kunden, aber auch Unternehmer. Und ja, schwieriges Thema für mich persönlich, weil ich mir denke, ja, es ist jetzt kein Thema, was irgendwie österreichischen Staatshaushalt auch irgendwie verändern wird. Es ist
Werbung. Ah, investiert in die Raketenwissenschaft!
Relax, so kompliziert ist das doch gar nicht. Bevor du zum Astronauten wirst, schau dir die Wiener Börsenakademie an. Dort gibt es Seminare für Einsteiger und Fortgeschrittene.
Hey, danke für den Tipp. Ich gehe jetzt auf wienerbörse.at/akademie.
Das ist wieder nur so ein, wo kann ich irgendwie Geld verdienen? Und ja, du hast es angesprochen, die Zahlen sprechen für sich. Natürlich bestellen immer mehr Österreicher. Dementsprechend oder nutzen das Click und Collect fast gar nicht oder sehr wenig. Das war jetzt auch irgendwie so ein Corona. Zu Corona ist das mehr dann gekommen. Und ja, da will ich natürlich mitverdienen, weil auch wenn die Abgabe kommt, deswegen wird sie es jetzt nicht reduzieren. Ne? Die Leute werden es einfach zahlen. Das Unternehmen schlägt es drauf, Punkt aus, fertig. Ja. Und der Staat hat wieder eine einfache Einkommensquelle, über die wahrscheinlich in einem Jahr keiner mehr sprechen wird.
Ja, und da gibt es ja Berechnung mitunter, wenn man so 10 Bestellungen im Monat macht, wären das 240 Euro mehr im Jahr, also das ist schon nicht wenig. Ich meine, wer macht 10 Bestellungen im Monat auf Amazon? Aber es gibt hier den einen oder anderen. Und das Thema Click and Collect gibt es auch. Ab und zu mache ich das wirklich, weil wenn ich jetzt etwas gleich haben möchte und meistens ist Click and Collect in einer Stunde oder so, ist das erledigt. Also bei Mediamarkt war es halt so, wenn ihr zum Beispiel iPad oder die neuen AirPods abholen wollt oder gekauft habt, wollte ich die dann natürlich gleich abholen, weil da würde ich es mir nicht liefern lassen. Aber auf der anderen Seite, Amazon liefert in Wien, ich weiß nicht, ob es nur in Wien ist, aber in Wien ja am gleichen Tag noch, wenn ihr Glück hast, noch gewisse Sachen. Also das darf man auch nicht vergessen. Also das ist schon ein Wahnsinn. Und Amazon ist halt massiv durchgedrungen schon bei uns in Österreich und also ich glaube, jeder von uns, wenn er irgendwas kauft, schaut einmal auf Amazon wahrscheinlich noch, gibt's das, wie lange dauert das, bevor er irgendwie schaut, gehst ins Geschäft abholen. Also es ist ein Wahnsinn, weil oft sind die Sachen eh nicht so dringend. Somit wird's teurer für uns Konsumenten, was am Ende des Tages die jetzt schon gestiegene Inflation nochmal anheizen wird, ab September, weil die 2 Euro pro Bestellung trotzdem wieder einen gewissen Einfluss hat. Aber ja, das ist halt leider so, gell?
Ja, das kannst du halt nicht ändern. Schnelllebige Welt, Konsumverhalten beim vielen sehr ausgeprägt. Also wenn es dich überrascht, 10 Pakete im Monat, ich will jetzt nicht meine Hand ins Feuer legen, aber da gibt es genug Leute, die wahrscheinlich das in der Woche sogar kriegen. Allein, weil sie bestellen und wieder zurückschicken, bestellen, zurückschicken. Ich denke da nur an Kleidung oder so. Viele sich da verschiedenste Größen bestellen, nur als Beispiel. Ne? Nein, ich mache es nicht, aber ich habe es schon oft gehört, dass sowas auch praktiziert wird. Also wie gesagt, eine gute Einnahmequelle für den Staat. Ja, müssen wir wahrscheinlich so wie mit anderen Steuern einfach damit leben.
Das wäre mir viel zu aufwendig, wenn ich da was kaufe und damit da zurückschicke. Also muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich viel zu faul für das.
Ich auch. Und ich bin halt einer, ich wenn ich jetzt an Kleidung denke, das ist jetzt persönlich, aber ich gehe ein, zwei Mal im Jahr vielleicht richtig gescheit shoppen, mache das gescheit, kaufe mir da meistens aber auch gute Qualität an Kleidung und das war's für mich. Mir wäre das persönlich auch zu blöd, mir da dauernd Sachen zu bestellen und dann retour, mit dem Wissen es retour zu schicken, weil ich ja verschiedene Größen bestelle, dementsprechend für mich eher kein Thema. Ich mache das aber tatsächlich mit diesem Click und Collect ganz gerne, weil ich auch einer bin, der dann die Sache gleich gerne hätte und nicht erst in ein paar Tagen. Ist aber wahrscheinlich auch ein würde jetzt mal sagen, geografisches Mitbringsel, weil wenn du in Wien lebst, ist es relativ einfach, hol ich es mal gleich irgendwo am Weg vom Medienmarkt, hast du angesprochen, fast vorbei, holst du das ab. Wenn ich jetzt wirklich im tiefsten Dorf wohnen, wo ich eine Stunde brauche zum nächsten Ballungsraum. Ist vielleicht übertrieben, aber eine halbe Stunde bis zum, wo ich wirklich einen nächsten Mediamarkt habe oder was, werde ich mir dreimal überlegen, ob ich da extra hinfahre, weil das kostet auch wieder Geld. Also dementsprechend, ja. Aber es ist, wie es ist. Ja, Steuer incoming.
Voll. Das ist ein Startgut, das haben wir schon geklärt. Was gibt es noch Spannendes? OMV zapft jetzt ein Gasfeld an in Wittau. Ich weiß gar nicht, wo Wittau ist. Niederösterreich, habe ich da stehen. Hätte nicht gewusst.
In Nähe bei Wien angeblich, ja.
Ah, okay, ja. Und jetzt ist offiziell, also die Erdgasförderung hat jetzt begonnen, ja, östlich von Wien tatsächlich, ja. Und das sollte eigentlich das bedeutendste Gasfeld in Österreich seit 40 Jahren sein. Geschätzt 48 Terawattstunden. Ich weiß nicht, also alle, die sich damit auskennen, wie viel das wirklich ist, wahrscheinlich ist es viel, sonst würden sie es nicht rausschicken.
Ja, du kannst so 100.000 Haushalte, 100.000 Haushalte kannst du damit angeblich versorgen. Das ist dann schon eine Hausnummer,
ja. Ja, aber pro Jahr, ne? Also pro Jahr kannst
ja, du 100.000. Genau, es ist Jahre ja auch, hin. Genau, also man sagt, der Indikator ist so irgendwie 8 bis 15 Jahre, irgendwo da dazwischen, die OMV sagt 15, andere sagen wieder 8. In dem Bereich, wenn wir uns da bewegen, das ist dann schon ein ordentliches Gasfeld.
Ja, 100.000 stimmt, 100.000 sind so, ja, sind eigentlich 10, nein, nicht ganz, aber so 5-10% der Haushalte in Wien, ne? Nein, das stimmt gar nicht, weil es sind ungefähr 2 Millionen Einwohner, manche werden nicht zusammen wohnen, manche sind zu zweit, zu dritt, also kann man schon wahrscheinlich 5-10% der Haushalte, ist es sicher, also ist schon realistisch wahrscheinlich, wenn du sagst, damit versorgen, das ist schon dann nicht wenig, gell? Also das ist schon wüt. Und warum ist das ja da relevant? Weil Österreich ja aktuell fast das gesamte benötigte Gas importiert und bis zur Endausbaustufe wären das 14%, was sie dann wieder dadurch reinholen könnten, was sie nicht importieren müssten, was natürlich nicht schlecht ist und sie verdoppelt damit die heimische Gasproduktion. Ich weiß, Gas ist in vielen Bereichen, sagt man ja, CO2 nicht neutral nicht und so weiter, aber es ist halt wieder etwas, wo wir es unabhängiger machen. Ne? Und es ist ein Schritt in Richtung Unabhängigkeit, im Sinne von unabhängiger von Russland, von USA in verschiedenen Bereichen. Und wenn man jetzt Iran-Krieg das Thema immer wieder haben, auch von der Seite wieder unabhängiger. Also am Ende des Tages ist es sicher ein wichtiger Schritt, auch wenn viele das wahrscheinlich nicht so sehen. Ja, es wird auf jeden Fall wieder Diskussionen geben in der Klimafrage, weil Gas ja jetzt nicht unbedingt das Thema ist. Aber wenn wir europaweit von gewissen Energien weggehen oder gar nicht hernehmen, wie zum Beispiel Atomenergie, das sagt man ja eigentlich, das ist so eigentlich so ziemlich die reinste Form der Energie, kann man ja drüber streiten. Ich kenne mich da auch nicht so aus, aber wenn man halt gewisse Sachen von Haus aus gleich ausmerzen, dann bleibt halt nicht viel über, weil so viel Solar, so viel Wind haben wir halt nicht, was also um das Ganze zu kompensieren, diesen Strombedarf, und der wird ja tendenziell mehr in Zukunft, in Zeiten von KI, in Zeiten von Robotik und so weiter. Also brauchen wir ja irgendwelche Quellen, um Energie zu erzeugen, weil ohne Strom, wir wissen, ich glaube, die wenigsten von uns würden ein paar Tage ohne Strom überleben, weil ich kann nicht einmal kochen, weil ich habe keinen Kochelofen oder keinen Herd mit Feuer, nee. Sondern ein Stromherd, also ja, brauchen wir Energie, und die Frage ist, wo nehmen wir es dann wirklich sinnvoll her? Und ja, also es wird auf jeden Fall Diskussionen ergeben, das ist eh klar. Aber ja.
Ja, es ist eine ungewöhnliche Meldung eigentlich in der heutigen Zeit, dass Österreich ein neues Gasfeld erschließt. Hört sich ein bisschen paradox an, wenn man sich denkt, in welche Richtung wir gehen. Allerdings, wenn man das richtig einordnet, würde ich es persönlich als fast Glücksfall bezeichnen. Warum? Wir reden hier von 8-15 Jahren. 8-15 Jahren ist genau diese Transformationszeit, könnte man sagen, bis Österreich auch einmal klimaneutral werden will. Das heißt, es kann dir eigentlich fast nichts Besseres passieren, dass du jetzt mal penibel gesagt fossile Energie findest um in diesen Transformationsprozess hin zu Wind, Solar, also mehr CO2-neutrale Energie weg von den Fossilen, dass du sowas findest und diese Transformation schaffst. Weil wir haben es angesprochen, also Philipp hat es angesprochen, wir unabhängig von, nach diesem Projekt gesehen, unabhängig davon, haben wir noch immer 84%, 85%, die wir aus dem Ausland beziehen. Das heißt, wir schaffen ja im Prinzip nur einen Mini-Anteil, den wir jetzt eigens wieder produzieren. Und das schafft minimalistisch mehr Unabhängigkeit. Aber auf der anderen Seite ist es doch gut so, weil wir haben uns gerade in der Krise, wo der Ukraine-Krieg angefangen hat, damit beschäftigt, dass wir eben so viel Gas importieren. Da wollten wir doch weg, kaufen dann das teure Flüssiggas aus den USA zum Beispiel und etc. Und es sind dann dort trotzdem 7%, die wir jetzt wieder aus heimischer Quelle quasi beziehen können. Und das ist für diesen Übergang die nächsten 15 Jahre durchaus als Erfolg zu bemessen. Und das Gasfeld, das haben sie ja nicht gestern gefunden und heute eröffnet, sondern das haben sie ja vor 2 Jahren bei Probebohrungen die OMV gefunden, und das hat sicher denen auch genug Geld gekostet, um das zu erschließen. Dementsprechend wird es schon Sinn machen, weil sonst würden sie es nicht machen. Also von der Größe her des Gasfeldes würde ich jetzt einmal behaupten. Und ich sehe das eben nicht als schwarz-weiß denkend. Natürlich ist das nicht die Zukunft, aber aus heutiger Sicht, weil wir ja auch gar keine andere Wahl haben, wir können einfach nicht so schnell umstellen, ist es tendenziell für mich als Glücksfall zu sehen. Und klar, wenn du das in 20, 30 Jahren findest, wird's nicht mehr so angesehen werden. Warum auch? Weil wir uns unabhängig ja generell vielleicht von dem gemacht haben und das nicht mehr so benötigen. Geschweige denn, dass es überhaupt solche Bohrungen noch geben wird. Das ist ja auch so eine Frage, weil wie finde ich Gas, indem ich suche? Ne? Logisch. Und wenn ich es nicht mehr suche, werde ich auch keins mehr finden. Das ist die Quintessenz aus dem Ganzen. Dementsprechend wird das vielleicht in 20, 30, 40 Jahren von Haus aus kein Thema mehr sein. So. Und man muss sagen, ja, um das abzuschließen, ist dann doch eine positive News. Und ich glaube, der Weg, deswegen werden wir jetzt davon nicht weggehen, da mehr uns unabhängiger von den fossilen Energien machen zu wollen. Der Weg wird ja bleiben, davon gehe ich jetzt einmal stark aus. Ja.
Und ich habe jetzt nebenbei die KI befragt, in der Pro-Version, die sind ein bisschen klüger, ne?
ja, die haben studiert in der Pro-Version.
Genau, die haben studiert. ich habe jetzt einmal gefragt, ob das möglich ist, dass Wien mit Solar oder Photovoltaik und Windkraft, ich meine, Windkraft ist ja schwierig in Wien, ob das möglich ist, dass es energieautark sein könnte. Und er schreibt, nein, maximal 30-40% wäre, wenn man alle geeigneten Dächer mit Photovoltaik vollpflastern würde und dort, wo es möglich ist, wahrscheinlich da Richtung 10. Bezirk und 11. so Windräder aufstehen würde. Also 30-40%, somit brauchen wir für die Transformation, so wie du sagst, irgendwelche fossilen Brennstoffe. Und dann hoffen wir halt, dass diese 30-40% irgendwann ausgeschöpft werden, vielleicht mit neuen Modulen, mit neuen PV-Anlagen, mit neuen Windrädern, die halt noch effizienter sind vielleicht, oder mit irgendwelchen Regelungssteuerung oder so Steuersystemen, die halt dann wirklich optimal den Strom verteilen, können wir vielleicht noch höher raufkommen, aber am Ende des Tages wird es wieder technologisch wichtig sein und der Schwenk kostet ja einen Haufen Geld, und das geht halt dann nur durch Investitionen, und das macht da die OMV, das macht die Wien Energie, das macht Verbund und so weiter. Am Ende des Tages brauchen wir auch diesen Schwenk, ja, und dieses neue Gas, dieses Öl, was wir immer noch verwenden, um eben diese Transformation zu schaffen, weil sonst schaut es eher schlecht aus. Aber echt spannend das Thema, und ja, die OMV, was ich immer ganz spannend finde, auch in Österreich, man glaubt es oft nicht, gibt es Wandel bei den Unternehmen. Oft kriegt man das nicht so mit, aber die OMV, die Verbund, die Post, also jeder hat so einen Wandel drin, und das ist halt spannend, obwohl wir so ein kleines Land sind, das viele gar nicht interessiert oder wenig interessiert, und viele glauben immer noch, dass Australien ist. Beim ESC hat irgendein Auftritt, hat gesagt, I love you Australia, und gesagt, oder ist das der Ernst? Australia hat sogar mitgemacht und Austria, also das kann man ja doch wissen. Aber ja, ist auf jeden Fall passiert. Somit wissen wir, dass wir in Österreich einfach ein minimales Land sind, ein kleines Land, für viele nicht relevant. Trotzdem spannend, wie da die Unternehmen trotzdem intern oder national die Strategien verfolgen und immer Neues machen.
Ja, aber das siehst du auch so quasi, wenn du das die Erde jetzt als Fleckerlteppich hernimmst, in dem Fall, dass ich es als Länder einordne, das ist so, dass in dem Aufgabenbereich, wo sich jetzt eine OMV bewegt etc. Natürlich sind die international weltweit agierend, nur ich glaube, was du meinst, ist, dass es einfach nicht so wahrgenommen wird in der Welt Österreich, logischerweise auch eine OMV zum Beispiel nicht, ja, oder andere. Ist klar, ja, aber in dem Bereich, wo sie sich bewegen, machen sie einfach auch alle miteinander, die österreichischen Unternehmen, sehr gute Arbeit, ne? Und das zahlt sich dann aus und auch die müssen sich weiterentwickeln. Wir können nicht sagen, wir sind ein kleines Land, wir bleiben einfach so, wie wir sind und kochen unsere eigene Suppe, sondern auch wir müssen uns anhand der Globalisierung auch weiterentwickeln, ja, um neue Geschäftsfelder, um weiter auch Marktführer in gewissen Segmenten auch zu bleiben, müssen wir diesen Weg gehen. Das bleibt uns ja auch gar nicht erspart und ist auch gut so. Und da machen viele österreichische Unternehmen ja auch einen sehr, sehr guten Job und Arbeit. Und das gehört natürlich auch honoriert. Wenn du dir den Antix anschaust, ist das mittlerweile eh auch honoriert. Es kommt immer mehr zu tragen. Und jedes einzelne Unternehmen, das für Österreich arbeitet und auch sehr international aktiv ist etc., da kann man eben auch nur den Hut ziehen, ne? Und tragen ja auch die Marke in die Welt, auch wenn es nicht bei jedem angekommen ist. Ne? Auch wenn manche vielleicht noch glauben, bei uns hüpft im Wienerwald das Känguru. Naja, so ist halt nicht. Ja.
Das ist auf jeden Fall ein positives Signal, dass da was weitergeht, dass wir nicht stehen bleiben. Und um Österreich unter anderem abzuschließen, gibt es noch zwei News von weiteren ATX-Konzernen. Die VRG übernimmt jetzt den Nürnberger, also das ist ja eh schon bekannt, aber jetzt ist das wirklich durch. Es ist jetzt abgeschlossen. Es sind alle Genehmigungen erteilt. Das war ja noch in der Schwebe, ob jetzt alles so durchgeht, wie es geplant ist. Die VRG hält jetzt also 99,2% der Stimmrechte, also eigentlich fast alles. Und die Strategie ist natürlich, den Nürnberger als Anbieter von neuen Produkten zu positionieren, also Berufsunfähigkeit, Lebensversicherung, Absicherung gegen Gesundheitsrisiken, Riesenrisiken natürlich. Also die VRG expandiert konsequent, kauft in Deutschland ein, expandiert in Deutschland, in Osteuropa weiter. Und vor kurzem haben sie ja die Strategie 2028 vorgestellt. Das heißt, bis dorthin wollen sie ja wirklich brutale Zahlen liefern. Aber nicht nur die VRG, sondern auch die Wienerberger expandiert weiter. Wie wir wissen, die Wienerberger ist ja sehr kaufwillig.
Werbung. Wenn uns jemand fragt, wie wir selbst investieren, Sunrise Capital gehört dazu. Und weil viele wissen wollten, was steckt eigentlich dahinter, erklärt uns das heute Gründer und Fondsmanager Thomas Niss.
Sunrise ist Anlegen für Sparer. Wir halten die Dinge ganz einfach, damit der wenig involvierte Privatanleger erfolgreich anlegen kann. Was wir bei Sunrise machen, ist, dass wir das langfristige Anlegen alleine in den Fokus stellen und damit ohne Ablenkungen belassen, damit Kleinanleger auch wirklich erfolgreich langfristig anlegen können. Wir strecken in unserer App eine unsichtbare Hand aus, die helfen soll, dass der Anleger die für ihn richtigen Dinge tut und damit langfristig erfolgreich anlegen kann.
Und genau das ist der Grund, warum wir Sunrise sehr gerne weiterempfehlen. Und wenn du jetzt mit Sunrise starten möchtest, mit dem Code PODCAST bekommst du bei Depoteröffnung 10 Euro Startguthaben geschenkt. Bitte beachte, es handelt sich hierbei nicht um eine Anlageempfehlung, sondern um einen Werbeeinspieler. Zurück zum Podcast.
In vielen Bereichen haben wir in den letzten Jahren sehr viel zugekauft, jetzt wieder in Serbien. Übernimmt den serbischen Marktführer für Hintermauerziegel, die Universum Group, ja. 2 Werke, 200 Mitarbeiter, rund 20 Millionen Jahresumsatz, also die nehmen da auf jeden Fall gleich 200 Mitarbeiter mit. Zweite Übernahme binnen weniger Wochen, im März haben sie schwedische, die News Group gekauft, also auch in Schweden haben sie nachgekauft. So ist die Südeuropa-Strategie, dieser wachsende Baumarkt, die günstigeren Produktionskosten, aber auch das Thema Sanierung, das, was ich ja damals auch bei der Hauptversammlung der Chef gesagt hat, das fällt mir gerade nicht ein, der Scheuch, der CEO, dass sie da mehr in Sanierung gehen wollen, weil der Neubaumarkt natürlich ein bisschen stagniert über die letzten Jahre. Trotzdem sieht man, obwohl die Baumarktschwäche seit Jahren jetzt eigentlich schon vorherrscht, expandiert die Wienerberger und baut sich halt einfach noch breiter aus. Und wie gesagt, in Serbien und in Schweden, also das sind schon zwei Übernahmekandidaten, die doch wieder ein gewisses Umsatzpotenzial für die Zukunft bringen. Also wirklich spannend. Und das knüpft an unsere vorherige Aussage an. Österreich schläft nicht, die Unternehmen, die Konzerne nicht, die bauen weiter aus, die bauen auch um. Und das ist immer ganz spannend auch zu sehen.
Absolut, ich kann mich nur anschließen. Gibt's nicht. Gibt's
Thema nicht Lohntransparenz, sagen, ja. Markus. Es ist ja ein Thema, das schon länger in Politik herum und in Medien herumkreist. Und das soll jetzt ja eigentlich bis 7. Juni im nationalen Recht verankert sein. Aber es gibt immer noch keine fixen Sachen, sage ich mal. Und das heißt eigentlich, dass man transparent das Einkommen von den Mitarbeitern kommunizieren muss. Für mich persönlich ist das absolut, also von mir aus können es alle machen, weil ich bin Beamter, aber bei mir weiß jeder, wie viel verdient, da kann man nachschauen. Es gibt ein reines Beamtenschema, es verdienen alle gleich, wurscht ob Mann oder Frau. Natürlich die, was halt Sonderausbildungen, die halt Offiziere sind, also was verdienen mehr, aber auch das kann man sich anschauen. Somit von meiner Seite aus absolut zu, ja, wäre auf jeden Fall gut, wenn das kommt, weil warum auch nicht, soll jeder das gleiche verdienen, beziehungsweise auch sehen, warum vielleicht der Nachbar an der CNC-Maschine weniger verdient wie ich oder mehr verdient, warum soll der ja, mehr oder weniger verdienen, wenn wir das gleiche machen. Also wenn es nicht irgendein so ein Stufensystem oder so ein Gehaltsschema, wie es bei der Polizei gibt zum Beispiel. Bei uns ist es ja klipp und klar geregelt nach den Jahren und nach den Funktionen. Und da bin ich eigentlich voll der Meinung, dass das ja überall so sein könnte, warum auch nicht. Für die Firmen vielleicht nicht so gut, weil die halt dann jeden gleich voll zahlen müssen. Aber am Ende des Tages soll es ja für jeden fair sein. Also bin ich da eigentlich ziemlich positiv eingestellt. Wie siehst du das, Markus?
Ja, ich glaube, das ist eine der heiligen Kühe in Österreich, die durchs Dorf getrieben werden. Gehälter, beziehungsweise wer weiß, was mein Nachbar verdient, was mein Onkel verdient, je nachdem. Ne? Also das ist immer so ein kleines Staatsgeheimnis, zumindest wird das bei vielen das so draus gemacht, wo ich da absolut recht gebe. Da hat der Staat schon eine Vorbildfunktion, muss man sagen, muss er auch haben. Allerdings hier ist es wirklich so, dass Transparenz schon groß geschrieben wird. Man kann wirklich jeder kann einsehen, wie viel er verdient, jeder Staatsbeamte. Also auch ein wichtiger Aspekt ist, alle verdienen gleich beim Staat. Das heißt jetzt, die Frauen verdienen dasselbe wie die Männer mit derselben Einstufung. Also das ist auch, seit ich das weiß, ist das gang und gäbe. Das war immer schon so. Gerade wenn man dieses Gender Pay Gap sich überlegt, da geht ja die Schere zwar schon zusammen, aber ist ja noch immer so ein Riesenthema, dass man das nicht hinbekommt, dass Frauen dasselbe verdienen wie Männer. Was dazu natürlich das Ganze auch fördern würde, ne? Wenn das offensichtlicher dargelegt wird, dann würden wahrscheinlich viele drauf kommen, warum verdiene ich jetzt als Frau weniger als der Mann in derselben Firma, in derselben Position, sitze ihm gegenüber im Büro, weiß ich nicht. Das ist dann schwerwiegender zu erklären auf jeden Fall fürs Unternehmen. Auf der anderen Seite ja, in der Privatwirtschaft, du setzt dich hin, hast ganz klare Gehaltsverhandlungen beim Start deines Berufes und manche können halt besser verhandeln als andere, so muss man es aber auch sehen. Ne? Und warum sollte das Unternehmen mehr Geld zahlen, wenn der eine mit dem zufrieden ist und der andere ja also besser ausverhandelt hat? Das könnte man so natürlich jetzt auch sehen. Ja? Und der ein oder andere wird vielleicht unterm Radar schwimmen und wird die graue Maus spielen und gleichzeitig aber das riesenfette Gehalt beziehen. Ja? Und ich glaube, für viele ist das ein Thema, ein Pain Point, wie es so schön heißt auf Neudeutsch, wo viele sagen, ja, das ist wirklich das Letzte. Da verrate ich lieber meine ganze Familie, bevor jeder weiß, was ich verdiene. Also das ist so ein schwerwiegendes Thema heutzutage noch immer in der Gesellschaft. Aber ich glaube, wichtiger ist vielleicht die Transparenz, ja, aber was ich wichtiger finden würde, wenn ich dieselbe Arbeit leiste, dann soll ich auch dasselbe verdienen. Ja. Damit meine ich vor allem eben dieses Mann-Frau-Gefälle. Und das ist ja teilweise in manchen Berufssparten noch immer sehr, sehr ausgeprägt.
Ja, spannend, ja, das Ganze. Also das mit den Berufssparten, ja. Ich würde sagen, das Thema schließen wir gleich mal ab, weil das ist eh nichts, was wir beeinflussen können. Aber auch das nächste können wir nicht beeinflussen, aber es ist trotzdem spannend. Es gibt jetzt internationale News, nämlich der Powell, also der Fed-Chef, der verlässt jetzt ja die Spitze und der Kevin Warsh übernimmt die Notenbank. Markus, du bist ja unser USA-Experte.
Ich melde mich direkt aus Washington wieder.
Genau.
Nein, es ist tatsächlich so, ja, der Warsh ist jetzt der neue Fed-Gouverneur, ist es ja schon, weil vergangenen Freitag, also der letzte Arbeitstag vom Powell müsste dann ungefähr der 15. gewesen sein, 15. Mai, ist schon abgelöst mittlerweile. Jetzt sitzt ja eine an den Zügeln, der durchaus von Donald Trump mitbestimmt worden ist. Das heißt, da wird es jetzt sehr spannend zu sehen, in welche Richtung die Fed weiter gelenkt wird. Das ist jetzt nicht nur für die USA sehr entscheidend, das ist auch für die Weltwirtschaft sehr entscheidend, gerade wenn ich an den Dollar denke, auch gerade an die Inflation in den USA denke und vor allem an die Zinsen denke in den USA, da wird das sehr spannend zu sehen sein, in welche Richtung wir da gehen. Wir werden ja dann bald wir werden bald mehr wissen, weil natürlich die Handlung des Fed-Chefs bald die ersten Früchte tragen wird. Und das wird gerade in der Zinsthematik sehr spannend sein, weil Powell sehr, sehr stark in den letzten Jahren oder vor allem letzten Monaten auch angeeckt ist bei Donald Trump. Ne? Wir haben das oft besprochen. Der hat oft versucht, hier mit verbaler Aggressivität, mal um das so vorsichtig zu sagen, den Fed-Chef Powell zu drängen, die Zinsen denn gefälligst mal runterzusenken, ne? Weil es einfach verdammt viel Geld den USA kostet, was hier auch Trump alles finanziert. Und ja, aber es schaut ja jetzt, ist ja ein bisschen kritisch, das Ganze zu sehen, wenn man sich das Leitbild jetzt hernimmt, weil die Inflation ist ja gerade am Steigen in den USA wieder und das ist natürlich ein schlechter Einstieg für den neuen Fed-Chef, weil der das gleich einmal auf seiner Agenda weit, weit oben haben wird und sich damit rumkämpfen muss. Und da wären dann Zinssenkungen tendenziell schwierig. Ja, aber das muss man sich dann anschauen. Jetzt ist natürlich sehr schwer zu sagen, was er machen wird. Ich kenne ihn ja noch nicht mal persönlich. Also ich verfolge das zwar schon noch intensiver, aber ich habe bisher nicht wirklich nochmal ein Interview von ihm gehört oder sonst irgendwas. Das heißt, da muss man erstmal abwarten, wie das ist. Und ich glaube, die Börse weiß selber auch noch nicht, der Finanzmarkt, in welche Richtung das geht. Er ist eher tendenziell mehr verunsichert, glaube ich, als es ihm jetzt was bringt. Also ich glaube, der Finanzmarkt war sehr happy über Powell. Auch wenn man immer sagt, natürlich, wenn Zinssenkungen kommen würden, würde das den Markt beflügeln. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, wenn ich die auf Biegen und Brechen senke, um zum Beispiel Wirtschaftswachstum zu generieren, dann kann das eben nach hinten losgehen. Man hat das ja gesehen bei der Inflationsbefeuerung. Wenn wir jetzt niedrigere Zinsen hätten in den USA, die Inflation aber gleichzeitig wieder steigen würde, dann wäre der Handlungsdruck beim neuen Fed-Chef noch um einiges höher, als er jetzt vielleicht ist. Dementsprechend aus meiner Sicht, Jerome Powell war ein sehr guter Fed-Gouverneur.
Aber der Jerome, der ist ja nicht weg, ne? Der ist ja immer noch im Ausschuss. Also er hat immer noch Probleme mitreden. Das darf man nicht vergessen. Das hat es ja so
nie gegeben, gell? Ja, schon, aber er ist natürlich nicht mehr in dieser Position, jetzt zum Beispiel dem Trump Einhalt zu gewähren und die Fed so unabhängig zu halten, wie es nur geht. Dazu fehlt ihm jetzt schon ein bisschen der Handlungsspielraum, der bis dato da war.
Also ich bin gespannt, was da jetzt passieren wird, ob der Walsh wirklich das alles so macht, wie der Trump gern hätte. Aber er will sich ja selber einen Namen machen mitunter, beziehungsweise will er selber sich verewigen wahrscheinlich und nicht unbedingt dem Trump an der Nase, also das eine Marionette sein vom Trump, weil der Trump hat ja nicht so viel Macht über die Fed oder über den Fed-Chef, wie er gern hätte, ne? Die sind doch sehr eigenständig.
Das ist die Kernfrage, wie unabhängig bleibt die Fed am Ende des Tages? Das ist die Kernfrage. Und man muss auch dazu sagen, nur weil jetzt der Trump mitgeredet hat bei der Besetzung des Gouverneurs, heißt das eben noch nicht, wie du sagst, dass das jetzt nach seiner Pfeife tanzen wird, weil das war bei Jerome Powell, dürfen wir nicht vergessen, auch nicht anders. Den hat auch der Donald Trump in seiner ersten Amtszeit nominiert.
Voll. Da merke ich, was jetzt rauskommen ist. Zum Schluss hat er ihn sogar schon strafrechtlich verfolgt, ne? Weil er nicht gemacht hat, was er wollte in der Richtung. Also ja. Man kann sich ja schön wechseln, ne? Echt spannend. Ja, für uns jetzt als Investoren ist es trotzdem kein Grund zur Sorge. Es wird alles wahrscheinlich eher weiterlaufen, wenn Zinssenkungen kommen, wobei das jetzt eher unrealistisch ist, wenn die Inflation wieder steigt, wird es jetzt, sagen wir mal, keinen Impact auf mein Investorenverhalten machen, weil der Sparplan läuft weiter, ich kaufe vielleicht irgendwann wieder nach, also ich habe da überhaupt kein Problem damit. Ja, am Ende des Tages sind wir die Gewinner, wenn wir langfristig im Markt bleiben. Das hat man jetzt wieder gesehen. Das heurige Jahr ist ja bombastisch, obwohl Irankrieg läuft und immer noch andere Konflikte auch sind. Also am Ende des Tages gewinnt immer der, was lang drin bleibt. Und das tun wir eigentlich immer.
Ja, richtig, richtig. Das Einzige, was ich schon sehe, ist natürlich, der neue Fed-Chef muss das Vertrauen erstmal der Börse gewinnen. Und wenn das nicht gegeben ist, dann kann das auch Abwärtstendenzen am Markt mit sich ziehen und dann kann das auch den stupiden ETF ein bisschen runterziehen. Weil der Markt ist ja dann doch oben und ist ja doch sehr stark tech-lastig, gerade wenn ich an die MSCI Worlds dieser Welt denke oder All Country Worlds, auch stark Amerika-lastig. Dann muss man sich schon vor Augen führen, dass da eine Person jetzt sitzt, die das Ganze schon auch nach unten treiben könnte, wenn es nicht so läuft. Oder wenn es nicht so stabil weiterläuft, wie es, ja, würde mal sagen, bis dato war. Aber nichtsdestotrotz, wichtigster Punkt, kann ich auch nochmal unterschreiben, der das jetzt langfristig macht, 10 Jahre plus, best case, wenn du jung bist, noch 40 Jahre, dann wird auch dieser Fed-Chef nichts dran ändern an deinem Vermögensaufbau.
Ja, auf jeden Fall eine spannende Zeit wieder ein, jetzt bei der Notenbank-Geschichte oder von USA. Gehen wir weiter zum nächsten Thema, und zwar das Thema Phishing, Cybercrime, sehr eins meiner Themen. Und da geht es jetzt darum, dass es einen neuen Bericht vom Sozialministerium gibt. Und da geht es mitunter auch darum, was Banken zahlen müssen und was nicht, also wenn so ein Phishing-Vorfall passiert. Und in dem Bericht gibt es das erste Mal Gesamtzahlen. Es gibt nämlich eine Ombudsstelle für Zahlungsprobleme. Also wenn man ein Problem hat mit der Bank, wenn man ein Phishing-Problem hat, wo man glaubt, man kann da vielleicht was zurückholen oder holen, da gibt es jetzt 717 Beschwerden von Phishing-Opfern seit 2023, weil die Banken natürlich im Zweifel nie zahlen. Man muss aber dazu sagen, die meisten Fälle, und das ist auch klar geregelt, auch vom obersten Gerichtshof, fallen da gar nicht rein. Aber es gibt trotzdem 363 Einigungen, also das und in der Höhe von 1,5 Millionen Euro, was den Betroffenen zurückgegeben worden ist. Also es gibt auf jeden Fall die Chance. Es gibt nämlich dieses Zahlungsdienstegesetz, die Banken haften bei nicht autorisierten Zahlungen. Aber wann ist jetzt eine Zahlung nicht autorisiert oder autorisiert? Nicht autorisiert wäre, wenn sich die Kriminellen selbst Zugang verschafft haben und Transaktionen auslösen. Also wenn man einfach ohne das Zutun des Opfers Abbuchung hat, da muss die Bank dann zurückerstatten. Das Problem ist aber, im Normalfall wird durch Phishing, eben diese Fake-Seiten, diese SMS und sonstiges, werden ja die Daten von uns Opfern oder von uns Leuten abgezogen. Das heißt, wir geben selbstständig die Daten ein, wir tun selbstständig die Push-Benachrichtigungen anklicken oder bestätigen, und das zählt dann nicht mehr als nicht autorisiert, weil ein Zutun des Opfers stattgefunden hat. Also am Ende des Tages, wenn man selbst seine Daten hergibt, wenn man selbst auf Bestätigen druckt, hat man keine Chance, was ja irgendwie logisch ist, weil am Ende des Tages kann die Bank nichts dafür, wenn die Person selber klickt und ihre Daten eingibt. Deswegen ganz wichtig, dass man halt einfach immer wieder auf dem neuesten Stand bleibt, dass man sich Sachen anschaut, dass man ja den 100. Bericht in der Zeitung noch durchliest, wenn da wieder steht, 100.000 Euro hat der und der irgendwo hingeschickt, weil man halt einfach da am Laufenden bleibt sozusagen und einfach immer wieder mit dem Thema konfrontiert wird, weil es bringt halt nichts, wenn man drauf drückt und das Geld ist weg, weil dann ist es in den meisten Fällen weg. Und wie gesagt, also ich selber weiß es ja, ich habe es ja sehr oft bei mir, dass 90% der Fälle die Daten irgendwie hergeben oder irgendwas bestätigen, und dann bist bei dieser Rückholung schon wieder komplett außen vor. Also da geht schon nichts mehr. Also immer wichtig mitdenken. Trotzdem sollte man, wenn es im Zweifel steht und man echt nicht weiß, was passiert ist, und man sich echt nicht irgendwie erinnern kann, dass man irgendwas gedrückt hat, dass es einfach passiert ist, dann sollte man es trotzdem probieren vielleicht. Aber es kann natürlich auch schon Jahre vorher gewesen sein, dass man seine Daten irgendwo hergeben hat und das in irgendeinem Datenleck dann aufgefunden worden ist von den Betrüger und dann verwendet worden ist. Also schwieriges Thema. Wenn man die News liest, glaubt man, es muss jetzt jede Bank alles zurückzahlen. Wenn man ein Phishing-Opfer wird, dann wäre das aber schon massiv. Ist aber leider nicht so. Ich habe mir das extra nochmal angeschaut. Es wäre mal neu gewesen, wenn auf einmal die Banken jedes Phishing-Opfer entschädigen müssten. Was aber auf jeden Fall schon ist, und das ist auf jeden Fall auch ganz wichtig, wenn viele Transaktionen auf einmal passieren und ein hoher Schaden ist, dann gibt es jetzt eine OGH-Entscheidung, dass die Bank die Hälfte vom Schaden hat zahlen müssen, weil sie hätte drauf kommen müssen, dass auf einmal 40 Transaktionen innerhalb von einer Stunde passiert sind, was sonst nicht üblich ist. Also da auf jeden Fall schon, aber die meisten Banken, die verstehen das oder die haben Systeme, die da auf jeden Fall funktionieren und auch dann die Personen anrufen und dann ab und zu mal halt dann nicht die Antwort bekommen, was sie gern hätten, sondern sagen, ja, warum rufst du mich überhaupt an? Ich mach das schon, ich weiß schon, was ich tue, und dann am Ende des Tages die Kohle weg. Ja, ist halt leider auch so. Und der durchschnittliche Schaden pro Fall hat das Ministerium da rausgefunden, so 4.500 Euro ungefähr, bei SEPA-Überweisungen 8.500. Und das ist halt schon, also es tut uns schon weh, gell? Und ja, das Durchschnittsalter sind wir bei 47,8 Jahre, also eher sagen wir mal, im Mittelfeld vom Alter, also komplett durchgemischt. Und die beste Lösung aus Sicht von mir natürlich ist das Verhindern, also dass man gar nicht in die Situation kommt, dass man irgendwie was zurückholen müsste, sondern gleich vorher das abwehrt. Und da, Markus, habe ich ja was gebaut, den Betrugsradar.at. Also alle, was da eine Phishing-Mail kriegen oder irgend sowas, können das gleich mal dort reinwerfen und kriegen relativ schnell ein Ergebnis, um herauszufinden, ist das Betrug, ist es verdächtig oder ist es eher sicher, wobei es natürlich nur eine Orientierungshilfe sein sollte. Und wenn man da, wenn ich da nur einen damit schützen kann, der da vielleicht zuhört, dann wäre es schon viel wert, weil, wie gesagt, die 4.500 oder die 8.500 haben oder nicht haben, ist halt schon ein schöner Unterschied. Über wenn es dann ein Betrug ist und die Kohle für immer weg ist, es tut halt schon weh. Somit unbedingt immer am Radar bleiben und Betrugsradar nutzen.
Ja.
Als ein bisschen Eigenwerbung, aber ja.
Ich habe es mal angeschaut. Also ich habe es selber mit so klassisch, wie man es kennt, diese SMS, die man von den Online-Brokern kriegt, im selben Feld, wo auch die echten drin sind, mal reingehaut und das getestet bei betrugsradar.at und sehr cooles Tool, weil du bekommst halt sehr einfach aufgeschlüsselt als Laie direkt, ist es ein Betrug, ist es tendenziell ein Betrug oder ist es eben sicher? Und das ist es wohl wert, glaube ich, sich diese ein, zwei Minuten zu nehmen, das dort reinzugeben, weil am Ende, da geht es um dein eigenes Geld und ich sage immer, gerade bei diesen Betrugssachen kannst du nur wiederholen, die größte Gefahr ist man eigentlich selber. Das will ich immer damit zum Ausdruck bringen. Der Betrüger hätte eigentlich keine Chance auf dein Geld, wenn du nicht eine aktive Handlung setzt. Also das ist so immer in der Regel. Du musst immer irgendwie irgendwas Falsches machen. Ob du jetzt wirklich sehr aktiv handelst, indem du irgendwelche Daten rausgibst und sich da das Geld holt, oder ob du irgendwie auf einen Link klickst, was auch immer, gibt's die unterschiedlichsten Formen. Ne? Ich meine, da muss Philipp mehr eigentlich dazu sagen. Aber was ich hinaus will, ist eigentlich sehr vermeidbar in den allermeisten Fällen. Und mit diesem einen Tool vom Philipp jetzt macht es das vielleicht noch einmal viel einfacher. Gerade eben vielleicht bei älteren Personen. Ich sage immer, es kann jeden treffen, aber ältere Personen, die vielleicht nicht so affin sind, die glauben, ja, okay, meine Bank hat mir da jetzt geschrieben oder wie auch immer, dann kann man ja das einfach dort einmal reinhauen und dann sieht man relativ schnell, dass es dann meistens vielleicht auch ein Fake war oder ein Betrugsversuch. Bleibt ein Thema, wird ein Thema bleiben.
Wird sich nicht ändern so schnell. Also am Ende des Tages werden wir uns der Illusion oder müssen wir auf jeden Fall davon ausgehen, dass in Zukunft die Betrugsmaschen noch besser werden und wenn man ein Tool hat, das er unterstützt beim Erkennen, ist es auf jeden Fall sehr viel wert. Und ich würde sagen, wir gehen gleich aufs nächste Thema jetzt. Es ist eigentlich sozusagen, kann man sagen, unser Hauptthema heute. Ganz ein wichtiges Thema auch, weil mit der Headline, sage ich mal, wer Kinder erzieht, verliert im Alter. Und das ist halt leider Fakt. Und das Thema Pensionssplitting, das hat uns nämlich ein Community-Mitglied per Instagram geschickt, glaube ich, es war Instagram oder per Mail, ich weiß jetzt nicht genau, dass man das Thema, das er jetzt gerade erst zufällig gefunden hat, dass das ein wichtiges Thema ist. Wir haben dazu einen Blogbeitrag, wir haben da immer mal wieder auch schon Inhalte gemacht, jetzt schon länger nicht mehr, deswegen wollte ich das im Podcast ansprechen. Pensionssplitting, ganz ein wichtiges Thema und wird aber trotzdem in Österreich kaum verwendet und das kennt auch kaum jemand. Warum ist das wichtig? Weil, das haben wir eh schon vorher angesprochen, Frauen bekommen in Österreich im Schnitt 40% weniger Pension als Männer. 40%. Das ist fast die Hälfte. Also das ist ein Wahnsinn. Und das, obwohl sie in den meisten Fällen die unbezahlte Care-Arbeit für die Kinder machen. Eben die Kindererziehung teilweise. Also das jetzt natürlich der Mann genauso, ist ja vollkommen legitim. Und heute wird ja Gott sei Dank das Thema Karenz auch von den Männern teilweise mitgetragen. Aber am Ende des Tages sind die Frauen trotzdem die bei den Kindern länger daheim bleiben. Das ist nach wie vor Fakt, ist wahrscheinlich für den einen oder anderen auch gut so. Und trotzdem ist aber die durchschnittliche Alterspension der Männer bei 2,6, also 2.600, bei Frauen 1.500. Und das ist halt schon krass. Und das ist jetzt keine kleine Lücke, sondern da reden wir fast, das ist fast die halbe Pension weniger. Und das ist halt leider ein ziemliches Problem. Und deswegen ist auch die Armutsgefährdungsquote von alleinlebenden Pensionistinnen, also von den Frauen, doppelt so hoch wie bei den Männern. Und das ist halt wirklich ein Langfristproblem, weil Frauen, wie gesagt, wegen der Kinderbetreuung erst einmal in Karenz sind, eine Zeitl, meistens so 2-3 Jahre, dann auch häufiger in Teilzeit bleiben als die Männer dann, wegen der Kinderbetreuung. Und dann ist das Pensionssystem eben so aufgelegt bei uns, eben diese Umlageverfahren, dass je länger du einzahlst, je mehr du einzahlst, desto mehr kriegst du am Ende des Tages raus, also zum Ende des Lebens. Und wenn man da, sagen wir mal, 3 Jahre Karenz ist, dann vielleicht noch 5 oder 10 Jahre in Teilzeit vielleicht, das rächt sich halt dann zum Schluss und das summiert sich halt über das gesamte Berufsleben. Und wie gesagt, ich habe die Zahlen eh schon gesagt, das endet dann in einer massiven Pensionslücke. Und wenn man sich da nicht vorher drum kümmert, später ist man dann der Depp und Anführungszeichen. Und das ist halt das Problem. Und deswegen gibt's seit 2005 dieses freiwillige Pensionssplitting in Österreich. Und warum sage ich, dass das fast keiner nutzt? 2025 haben das nur 1700 Paare einen Antrag gestellt. Im gleichen Zeitraum wurden aber 77.000 Kinder geboren. Also dieser Gap ist halt massiv, weil halt viele es nicht wissen. Und was heißt das jetzt? Was ist das Pensionssplitting? Man kann aufteilen unter Anführungszeichen. Das heißt, wenn der Mann Vollzeit arbeitet, die Frau Teilzeit oder in Karenz ist, kann man bei der Pensionsversicherungsanstalt den Antrag stellen, dass man das teilt bis zu einem gewissen Grad, damit man einfach diese Pensionslücke bei der Frau kompensiert. Das heißt, es wird ein bisschen was abgezogen vom Mann bei der Pension dann, dafür kriegt die Frau etwas dazu. Das wird ein bisschen kompensiert, diese Jahre, wo man halt daheim ist, wo man Teilzeit ist. Wichtig ist, wirklich ganz wichtig, wenn man den Antrag stellt, dann kann man den nicht mehr zurückziehen. Das heißt, wenn das fix ist, wenn es den Bescheid gibt, auch bei Scheidung, auch bei Trennung, das geht nicht mehr. Also das ist ganz wichtig. Und es ist nur in den ersten 7 Jahren nach der Geburt des Kindes möglich. Es steht aber interessant drinnen, die ersten 7 Jahre, und dann steht aber innerhalb von den ersten 10 Jahren das Leben, also des jüngsten Kindes. Hundertprozentig weiß ich auch nicht, wie das gemeint ist, aber grundsätzlich, ich sage mal, am besten wäre es sowieso ab der Geburt, wenn man Kind hat, wenn man sich das schon im Klaren ist oder halt spätestens bald einmal danach, weil es halt wichtig ist, dass die Frau dann die Pensionspunkte unter Anführungszeichen auf ihr Konto bekommt in der Zeit, damit es einfach leichter ist, logischerweise, weil sie eben die Jahre daheim ist. Und das gilt für die leiblichen Kinder, Adoptiv-, Stief- und Pflegekinder und auch bei unverheirateten Paaren. Also man muss nicht verheiratet sein, damit man das machen kann. Wie gesagt, ich habe mir das vorher mal angeschaut auf der Pensionsversicherungsanstalt-Seite. Gar nicht so leicht zu finden, dieser Antrag. Und das ist ein klassisch österreichischer Antrag mit ganz vielen Feldern, was man ausfüllen muss, ganz vielen Sachen, was man eigentlich gar nicht wissen kann, so auf die Art. Also wieder extrem kompliziert. Aber wenn man sich da mal hinsetzt und das wirklich machen will, macht das schon Sinn, um eben dann in weiterer Folge die Frau auch abzusichern, oder das halt einfach Fairness-Faktor, weil sie bleibt ja vielleicht dann doch länger zu Hause und kümmert sich doch ein bisschen mehr ums Kind oder um die Kinder. Und es wäre meines Erachtens auch nur fair, dass man das vielleicht auch dann aufteilt. Und was auch noch ganz wichtig ist, man kann auch nur übertragen, wenn man erwerbstätig ist, also Arbeitslosengeld, Krankengeld oder wenn man in Pension ist, schon Frühpension, sowas, das geht natürlich nicht. Man muss erwerbstätig sein, sonst ist es nicht möglich. Und wie gesagt, unwiderruflich, also man muss sich auf jeden Fall im Klaren sein, wenn man es beschlossen hat, wenn man es den Antrag gesetzt hat und der Bescheid vorliegt, dann ist es Fakt. Dann ist es so und dann kann man nichts mehr ändern. Ja, Markus.
Ja, ich glaube, du hast es eh gut ausgeführt. Am Ende liegt es an der Tatsache, dass, wir haben es vorher besprochen, Gender Pay Gap, Frauen zumindest im Durchschnitt in Österreich auf jeden Fall weniger verdienen als Männer. Dann hast du den richtigen Punkt angesprochen. Wenn Kinder in die Welt kommen, dann bleibt ja auch in der Regel zumindest einen gewissen Teil einmal auf jeden Fall die Frau zu Hause. Da ist so ein Pensionssplitting durchaus nur fair. Man kann das als fair bezeichnen auf jeden Fall und sagen, hey, ich möchte meiner Frau auch dementsprechend unterstützen. In der Hinsicht, finanzielle Unterstützung im Prinzip ist das. Man muss sich eben dem im Klaren sein und vielleicht ist es deswegen auch so unbeliebt, dass sich viele nicht drüber trauen, weil sie eben sagen, wenn eine Scheidung ist, wenn sie sich trennen, dann bleibt das. Auf der anderen Seite ist das jetzt nicht der Wunsch von allen. Also es wird ja auch so, in der Regel heiratet man, damit man verheiratet bleibt, aber die Scheidungsrate in Österreich ist ja doch ziemlich hoch. Vielleicht dieses Risiko nicht einzugehen, von beiden Seiten auch. Vielleicht auch, weil man ja sagt, wenn es dann zur Pension kommt und der Mann eine deutlich höhere Pension haben sollte als die Frau, dann wird der Mann sie schon unterstützen in der Pension. Ist ja auch gegebenenfalls gut und wird wahrscheinlich auch so praktiziert in der Praxis im Alter. Nichtsdestotrotz ist es vom Staat eine Möglichkeit, das einfach fairer aufzuteilen. Ja, genau. Das ist es dann im Prinzip.
Und es steht zwar nicht explizit drin, ich habe es jetzt nicht gefunden, aber es sollte auch bei gleichgeschlechtlichen Paaren gehen, glaube ich, weil wenn man Adoptivkind hat oder Pflegekind, müsste es auch gehen.
Du, es soll auch vorkommen, dass eine Frau mehr verdient als der Mann. Also so ist es ja nicht. Ne? Man redet immer, die Frau verdient weniger als der Mann. Es gilt natürlich auch umgekehrt. Also wenn ich als Frau den Mann unterstützen will, steht das einem frei offen. Da geht es jetzt per se nicht ums Geschlecht. Da geht es per se, dass ich splitte. Das heißt, das gilt sicher auch für gleichgeschlechtliche Paare. Aber eben auch umgekehrt. Das heißt, wenn jetzt der Mann weniger verdient und die Frau einen richtig tollen Job hat, also einfach per se mehr verdient und sagt, ich möchte aber meinem Mann was geben, dann ist es natürlich auf diese Art und Weise genauso möglich.
Wenn er natürlich vielleicht das Kinderthema da mehr dann macht oder wie auch immer, also wie gesagt, das soll es ja auch geben, weil es geht ja dann darum, Pensionsbedingungen wegen der Kinderzeit
genau.
oder wegen der Kindererziehung.
Es ist gar nicht so ausgeschlossen, dass heutzutage Männer sagen, ja du, ich übernehme das auch gerne, ich bleibe zu Hause und die Frau möchte die Karriere in ihrem Bereich, wo sie vorher war, fortsetzen. Dann ist es durchaus legitim, dass das auch einmal so gehandhabt wird in einigen Familien.
Absolut. Trotzdem, nichtsdestotrotz, ist es trotzdem wichtig, dass man mit der eigenen Vorsorge auch startet. Das heißt, dass man mit Investieren anfängt, weil am Ende des Tages kann man sich auf den Staat nicht verlassen, wenn man auf die Pension hofft. Zumindest nicht in diesem Umfang, den man gern hätte, weil aktuell ist es, glaube ich, so, dass ungefähr 60% des letzten Nettolohns überbleiben. Das ist in vielen Fällen dann nicht sehr viel, weil bei 3.000 Euro netto zum Beispiel knapp die Hälfte überbleibt. Das sind bei 1,6, 1,7, 1,8 vielleicht. Das ist nicht viel, wenn man vorher von 3.000 Euro gelebt hat, jetzt als Beispiel. Somit ganz wichtig und immer wieder wichtig, und wir sprechen es immer wieder an, weil es halt einfach essentiell ist für unsere Zukunft. Fangt bitte an mit Investieren. Mit kleinen Beträgen kannst du halt schon anfangen, 10 Euro im Monat oder irgendwo einfach mal reinschnuppern in den Kapitalmarkt, weil das ist das Einzige, was langfristig wahrscheinlich was hilft. Es gibt keine andere Alternative, aber es ist natürlich ein Long-Term-Game, brauchen wir nicht reden. Die Abkürzung gibt's nicht oder gibt's? Gibt's einfach nicht. Ich will jetzt gar nicht irgendeine Thesen aufstellen, sondern die Abkürzung gibt's nicht. Langfristig breit gestreut investieren, um einfach dann später diese Pensionslücke zu kompensieren oder einfach ein besseres das Leben, was man in der Pension eigentlich verdient hat, nach vielen Jahren Arbeit, dass man es ja wirklich genießen kann und nicht jeden Euro umdrehen muss, weil auf einmal 60% weniger oder 40% weniger Lohn da sind. Und tendenziell wird es eher schlimmer werden mit den Pensionen, also mit den Pensionshöhen, weil rein rechnerisch wird es schwierig, finanzierbar ist es jetzt schon. Somit wird es wahrscheinlich tendenziell in 30, 40 Jahren nicht besser ausschauen mit unseren Pensionen, sondern eher im Gegenteil, wäre jetzt meine These. Somit ist es essentiell, dass man früh genug anfängt, am besten vielleicht auch fürs Kind schon einen Sparplan anlegt, neben dem Pensionssplitting, wenn es passend ist, um einfach so früh wie möglich den Grundstein zu legen, damit einfach das Leben im Alter dann unbeschwerter ist und man wirklich das genießen kann, was jeder verdient hat. Wurscht, ob er jetzt am Bau hackelt, wurscht, ob er jetzt im Büro hackelt oder wo auch immer. Das ist komplett egal. Jeder soll den Lebensabend dann eigentlich genießen können, ab 60, ab 65 oder später dann ab 80, keine Ahnung, wo wir intendieren. Aber grundsätzlich wäre das auf jeden Fall super und jedem zu wünschen. Und da muss man halt einfach vorher schon starten. Und das immer weiter rauszuschieben, ist das Blödste, was man machen kann. Also einfach mal loslegen mit kleinen Beträgen und laufen lassen, damit man einfach mit dabei ist, damit man mitverdient, damit man mit im Game ist, unter Anführungszeichen, weil nur das ja hilft uns langfristig. Markus, ich glaube.
Ja, es ist ein schöner Exkurs gewesen wieder. Ja, im Prinzip auch mit Kleinstbeträgen nicht glauben, dass das nicht möglich wäre. Gerade das schafft auch eine Absicherung im Alter. Es geht nicht darum, irgendwie jetzt da Millionär zu werden, was natürlich auch möglich ist, wenn man größere Summen hat zum Investieren. Das muss man auch ganz klar sagen. Aber Zinseszinseffekt, Zeit, breit gestreut, das hilft. Und warum sprechen wir das schon wieder an im Prinzip? Ja, weil es einfach so relevant ist. Und man kann ja auch so Podcast-Folgen gerne mal Bekannten, Verwandten, Freunden auch einmal zeigen und diese mal anhören. Von mir aus auch mal vorspielen zu dem Part jetzt und denen mal erklären, warum das so relevant ist. Und ja, viele machen es, aber eher eine jüngere Generation mittlerweile, die damit starten. Es braucht aber eigentlich noch viel, viel mehr, gerade in der Finanzbildung. Und da müssen wir eigentlich schauen, dass wir da vorankommen, weil sonst wird's sehr, sehr schwer in der Zukunft. Du hast die Pensionen, oder wir haben jetzt über die Pensionen gesprochen, und bei den Pensionen darf man eigentlich vergessen, wir reden immer von einem Durchrechnungszeitraum. Das heißt, wenn ich heute als junger Hausnummer schon 2000 Euro jetzt netto kriege, mein erstes Gehalt, dann ist das wahrscheinlich zum Pensionsantritt sehr wenig, wurde aber als Durchrechnungszeitraum mit reingenommen. Das widerspiegelt dann eigentlich wieder die These, wenn ich selbst zum Ende hin wirklich einen Top-Job habe und super verdiene, dann werde ich wahrscheinlich runterrasseln bei der Pension, weil sich das einfach über die ersten Hausnummer 20, 30 Jahre nicht in dem Ausmaß verdient habe wie davor. Und da wird es dann wahrscheinlich auch nicht reichen, selbst wenn ich das Pensionsniveau, also die Höhe von heute halte, in 30, 40 Jahren sollte das so sein, wird es definitiv um einiges weniger sein, als der Lebensstandard dann zu dieser Zeit ist. Und da meine ich jetzt nicht, dass ich als Pensionist irgendwie extravagant lebe, sondern da geht es eher darum, dass einfach zum Beispiel Lebensmittelpreise, Mieten, was auch immer, um einiges teurer sein werden in 30, 40 Jahren, als sie heute sein werden. Und das muss ich aber dann trotzdem mit der Pension bezahlen. Und da ist es dann schon wichtig, dass man das Thema Investieren als zweite Säule für sich persönlich entdeckt, dass man diese private Vorsorge einfach mit reinnimmt, weil nur dann ist, glaube ich, ein abgesicherter, ein schöner Lebensabend so weit abgesichert, dass man das schafft und dass man das auch genießen kann. Weil ich sage immer, ich weiß jetzt nicht, wie lange wir arbeiten müssen. Das hängt immer davon ab, wie schnell wir es uns selber auch persönlich richten, ne, finanziell. Aber damit meine ich vor allem, jetzt Hausnummer, du gehst jetzt wirklich bis 65, vielleicht ein jüngeres Publikum, was uns jetzt auch junge Leute, die uns jetzt zuhören, vielleicht auch mal bis 70 arbeiten, hört sich weit weg an, ist aber nicht komplett unrealistisch. Da muss man sich schon überlegen, angenommen, du gehst bis 65, 70 arbeiten, wie viele gute Jahre hast du noch? Damit meine ich aus gesundheitlichen Aspekt heraus, wie viele gute Jahre hast du, um das Leben zu genießen? Und diese guten Jahre solltest du auch so schön, wie du dir das auch verdient hast, verbringen können. Und da geht es nicht nur darum, dass du dann in Urlaub fährst oder so. Da geht es auch darum, dass du dir die Arztrechnungen entspannt leisten kannst. Da geht es darum, dass du irgendwo hingebracht werden kannst, wenn das so sein muss. Wie auch immer. Es wird sicher nicht einfacher im Alter, aber man kann sich schon auch so gestalten, wie man das möchte. Ja. Und da zählt dann natürlich neben dem finanziellen Aspekt auch der gesundheitliche und sportliche Aspekt dazu, den würde ich halt immer als zweite und dritte Säule mit reinnehmen, weil das Geld bringt halt am Ende auch nichts, wenn du halt sehr ungesund lebst. Ja. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Aber das wollte ich auch schon einmal irgendwann loswerden, weil ich mir denke, ja, das Geld ist immer so schön und so, aber wenn es halt dann so schlecht beieinander bist körperlich, dann hilft dir das halt, das 3 Millionen Euro ETF-Depot auch nichts. Ne? Das ist halt leider so.
Stimmt, in diesem Sinne sind wir eigentlich am Ende heute. Markus, danke für die Zeit. Wie gesagt, die Links gibt's in den Shownotes. Ja, in diesem Sinne, bis zur nächsten Woche. Danke, Markus. Ciao.
Ja, danke, lieber Philipp. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Vielen Dank, dass du heute wieder mit dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und abonniere den Podcast, damit du keine Folge mehr verpasst. Weitere Infos und Links zur heutigen Folge findest du wie immer in den Shownotes. Und zum Schluss nur ein Hinweis, bitte beachte, dass alle Inhalte, die wir hier besprechen, ausschließlich der allgemeinen Information und Unterhaltung dienen. Sie stellen daher keine Anlageempfehlung dar. Bis zum nächsten Mal. Ciao.